Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Meiner ist Rita Molzberger und
wir haben einen Gast.
Hallo, mein Name ist Rebecca Endler, falls das jetzt von mir erwartet wurde, mich selbst vorzustellen.
Ja, ich dachte, das wäre okay, aber ansonsten haben wir ja vielleicht fleißige Feminist-Self-Control-HörerInnen hier, die dich schon an der Stimme und an deinem Hello erkennen und dann wäre es auch okay gewesen. Nein, wir haben uns Rebecca eingeladen, weil Rebecca ein neues Buch veröffentlicht hat. Dran arbeiten tut sie schon sehr lange. Das heißt Witches, Bitches, ich sage Itches, es ist aber It Girls. Und,
ich hatte jetzt auch schon die Version Itch Girls, was ich auch sehr gut fand.
Klingt auf jeden Fall auch cool. Und genau, deswegen haben wir gedacht, wir sprechen jetzt einfach drüber, weil der Untertitel ist, wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen. Und wir kommen ja immer mal wieder hier, ich weiß nicht warum, aufs Patriarchat zu sprechen.
Keine Ahnung.
Wir dachten, wir holen
It's
uns
magic.
Mal.
Ja. Es greift so Raum irgendwie.
Verstehe ich auch nicht. Apropos Raum, nur falls ihr euch wundert, dass es anders klingt als sonst. Sie haben die drei Hexen in den Keller verbannt.
Aber es ist kühl hier.
Das stimmt, es ist kühl hier. Aber wir sprechen tatsächlich aus einem Kellerraum, der für Videoaufnahmen gemacht ist und nicht für Ton. Aber es war die einzige Möglichkeit, uns zu treffen, weil wir alle gerade irgendwie extrem busy sind und bei Rebecca auch, weil sie eben mit diesem Buch schon unterwegs ist und ständig Termine hat. Ich bin froh, dass wir es überhaupt geschafft haben. Schön, dass wir alle da sind.
Ja, danke euch für die Einladung.
Rebecca, stell doch mal kurz das Buch vor. Ja, ich weiß, es sind viele, viele Seiten. Aber was hat dich dazu veranlasst, dich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen? Das erste Buch war ja Das Patriarchat der Dinge. Und da hatte man schon das Gefühl, man hat sehr viel erfahren darüber, wie die Welt eingerichtet ist, also qua Design sozusagen. Und jetzt legst du aber nochmal nach mit Witches, Bitches, It Girls. Was ist da dein Schwerpunkt?
Ja, der Arbeitstitel war vielleicht zum Verständnis, aber wirklich nur der Arbeitstitel. Also ich hätte das Buch lieber eingestampft, bevor ich es so genannt hätte, aber war das Patriarchat der Taten oder des Handeln. Denn am Ende von vielen, vielen Lesereisen zum Patriarchat der Dinge wurde ich immer wieder gefragt, und das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort hatte. Jetzt hast du ja gezeigt, dass es so ist, aber warum ist es eigentlich so? Und je mehr ich versucht habe, irgendwie bei Lesungen, bei Begegnungen, bei Interviews, die Zusammenhänge von Patriarchat und Kapitalismus und so zu erklären, desto phrasiger wurde es für mich und desto mehr hatte ich das Gefühl, so richtig weiß ich es auch nicht. Also natürlich weiß ich, was das Patriarchat ist und ich weiß, welche Auswirkungen und Ausprägungen es hat, aber was die einzelnen Bestandteile der patriarchalen Rezeptur sind und wo die eigentlich herkommen, die Zutaten und ja, wie sie unterschiedlich zusammengemixt, auch beispielsweise mit anderen Mechanismen von Macht und von Hierarchisierung von Menschen, wie das alles miteinander zusammenhängt, das war eigentlich eine Frage, die ich erstmal für mich selbst klären wollte, um bessere Antworten geben zu können und die mich dann ja 3 Jahre lang beschäftigt hat und mich wahrscheinlich auch weiterhin mein ganzes Leben beschäftigen wird, denn einer der Gründe, warum ich eben auch so lange daran recherchiert habe, ist, dass genau zu der Zeit, als ich das Buch schreiben wollte, ja ständig diese ganzen Mechanismen wie auf Steroiden sich irgendwie manifestiert haben und ich kaum hinterherkam, das alles ja zum einen irgendwie den Versuch zu machen, die wichtigsten Dinge zu chronologisieren und dann aber auch so aufzuarbeiten oder so verdaulich zu machen. Tut mir leid, mein Vokabular ist teilweise einfach sehr ekelhaft, weil ich häufig in so Tiermetaphern denke. Und letztens hat eine Frau zu mir gesagt, dass das, was wir machen, das war auf Feminist Shelf Control bezogen, aber eigentlich Kleie ist, die dann so den Vogelbabys zurück in den Kopf gestopft wird, im positivsten Sinne. Aber ich fand es aber eigentlich sehr gut, weil das ist auch das, wovon ich mich ernähre. Also ja, das war so ein bisschen die Grundidee dahinter.
Also das heißt, du bist jetzt die Vogelmama des Patriarchats.
Oh Gott.
Der patriarchalen Kritik vielleicht eher.
Die Rabenmutter des Patriarchats.
Aber das so, dann ist nährend, sind wir ja wieder bei Hexen.
Das ist doch gut. Ja. Also das solltest du, glaube ich, als Kompliment nehmen, dass das nährend ist. Und es ist ja nun auch so, dass man die Dinge verstoffwechseln muss, auch geistig.
Genau.
Das ist ja der Prozess, den du beschreibst. Ich fand den Arbeitstitel jetzt ganz interessant. Ich verstehe, dass du das Buch nicht so nennen wolltest, weil es zu sperrig ist. Aber ich habe mich das im Anschluss an die Lektüre auch gefragt. Ja, jetzt sind die Dinge irgendwie geklärt, aber die Beziehung der Dinge zueinander und wie wir sie ja, handelnd ins Spiel bringen, das ist ja schon auch interessant. Und ich finde das total gut, jetzt den Schwerpunkt da zu wählen.
Ich finde interessant, dass du eben gesagt hast, das manifestiert sich gerade wie auf Steroid. Mhm. Und es gibt ja nicht wenige Menschen, die das Ganze biologisch erklären. Ja, die Welt ist so eingerichtet, weil Menschen so eingerichtet sind. Männer streben nach Macht. Männer sind das starke Geschlecht. Und Frauen sind halt anders. Ja, die müssen beherrscht werden oder so. Und dieses Argument, das sehen wir ja auch, das ist unglaublich gängig und auch Teil vieler TikTok-Videos zum Beispiel zum Thema toxische Männlichkeit. Wie groß ist der Anteil, den die Beschäftigung mit diesem biologistischen Argument ausmacht in deinem Buch?
Riesig. Also mir war der Zusammenhang, dass es einen Zusammenhang gibt, das war mir klar, weil ich auch viel auch mit Annika darüber gesprochen hatte und ich ja auch in vielen Dingen zumindest ein bisschen belesen bin. Aber diese Entwicklung der Zunahme und der Reduktion von Geschlecht auf primäre Geschlechtsmerkmale ist etwas, das es schon gab, das, wo wir aber gesellschaftlich eigentlich das überwunden hatten, ein Stück weit, auch dank der Queer Studies und vielen Entwicklungen, die eben Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre stattgefunden haben. Und es findet jetzt gerade so eine durch rechts außen infiltrierte so ein Trend wieder zurück zu biologistischem Geschlechtsverständnis, das aber auch wissenschaftlich komplett unfundiert, also es ist Pseudowissenschaft, wird aber so getan, als sei das die Natur der Menschheit, als wäre die Binarität zwischen Mann und Frau ein Naturgesetz. Und dann war es eben sehr für mich interessant zu schauen, wo das seine Ursprünge er hatte und auch dann festzustellen, dass diese Entwicklung quasi in Wechselwirkung schon immer standen mit Frauenrechtsbewegungen und dann mit dem daraus entstandenen Feminismus. Beispielsweise, also ich versuche das immer an so konkret wie möglich einfachen Beispielen festzumachen. Und die Tatsache, dass in den Anfängen der Archäologie und Ägyptologie und so weiter, die zum einen Grabstätten von PharaonInnen und so weiter, aber auch, das ging alles zeitgleich einher, man hat einfach angefangen, in der Erde zu buddeln, dann die ersten Steinzeitskelette ausgebuddelt wurden und es dann um die Interpretation eines menschlichen Lebens, das lange vor unserer Zeit war, dann eigentlich parallel dazu die ersten Frauenrechtsbewegungen das Wahlrecht erkämpfen wollten und Frauen einen gewissen emanzipatorischen Geist entwickelt haben. Und um das zu dämonisieren und um das einzudämmen, man quasi rückwirkend der Geschichte eine strenge Genderbinarität übergestülpt hat, die, wie wir heute wissen, einfach der größtenteils der wissenschaftlichen Grundlage völlig entbehrt. Also man hat dann bestimmt, dass in einer Steinzeit es schon klar definierte Rollen gab, dass die Frauen auf die Kinder aufgepasst haben, dass die Frauen für das Kochen verantwortlich waren und für das jetzt plakativ gesagt, das Fegen der Höhle und das Putzen in der Höhle.
Mit dem Reisigbiesen.
Genau, während die Männer erkundet haben und gefährlich auf die Jagd gegangen sind und große Tiere erlegt haben. Und heute wissen wir, dass das überhaupt nicht so war, sondern dass Menschen in Kollektiven zusammengelebt haben, auch über mehrere Generationen hinweg, und dass es eher die Alten waren, die mit der Kinderbetreuung irgendwie zu tun hatten, während die Menschen, die in ihrer körperlichen aktiven Hochphase waren, halt auf die Jagd gegangen sind. Und natürlich gab es auch da je nach biologischem Geschlecht Unterschiede, aber die waren eben auf die Fähigkeiten der Individuen zurückzuführen und nicht auf einen gesellschaftliches Geschlecht. Also ich selbst irgendwie von einer Neandertal-Frau und von einem Neandertal-Mann oder von einem Homo sapiens als Frau oder Mann zu sprechen, ist schon schwierig, weil wir überhaupt gar nicht wissen, ob sie dieses Geschlechterverständnis überhaupt hatten. Und vieles deutet eben darauf hin, dass es ganz anders zu deuten war. Und dass sich dann zu überlegen, dass das, was ich beispielsweise in der Geschichte, also im Unterricht gelernt habe über das Leben vor meiner Zeit und immer als gegeben, also mir schien es fast so im wahrsten Sinne des Wortes, als seien Geschlechterrollen in Stein gemeißelt, weil schon immer Teil unserer Geschichte.
In Steinzeit gemeißelt.
Ja, dann festzustellen, dass das auch ein Mythos ist und ein Märchen, der eben dazu diente, uns in die Schranken zu weisen, uns in eine bestimmte Form drücken zu wollen, die nicht gefährlich werden kann fürs Patriarchat. Das fand ich spannend und das habe ich eben an vielen, vielen Stellen gefunden, sei es in der griechischen Mythologie oder also quer durch die Geschichte erzählt sich das eigentlich immer von einem fast retrospektiven Überstülpen von einer Geschlechterbinarität, die einfach gar keinen Sinn ergibt.
Du hast ja im Untertitel auch die Mythen drin, aus Gründen nehme ich an, ne? Weil die so viel abbilden, das finde ich interessant. Vielleicht ist es auch ganz gut, da mal näher hinzugucken, was überhaupt ein Mythos ist und wie wir uns das erzählen. Und der zweite Punkt, der mir auffiel, ist, ja, die Biologismen, das beobachte ich auch immer wieder, werden herangezogen, um Dinge zu erklären oder auch, um in Zukunft zu entwerfen, wie etwas zu sein habe. Die leisten ja ganz viel. Und das war eine Frage, die ich im Anschluss an das Lesen deiner Leseprobe, das konnte ich ja schon machen, hatte, weil ich ja versuche, philosophisch und hermeneutisch sehr fair zu sein. Auch zu denjenigen, die nicht fair zu mir sind, versuche ich fair zu sein und habe mich dann gefragt, was du eben auch schon aufgeworfen hast, nämlich nicht nur, wo kommt das her, also das Historische, sondern auch das Systematische, das hast du ja drin. Ich finde, dass das total verquickt ist. Historisch und systematisch müssen wir uns fragen, was leistete das aber auch?
Genau.
Also was leisten diese Mythen, was leisten so binäre Oppositionen, was ist gut, schlecht, männlich, weiblich, wozu machen wir das? Ist das so, weil wir es besonders einfach brauchen oder wozu ist das gut? Und dem gehst du ja nach, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, das war mein Versuch. Also ich musste beim ersten Buch immer sagen, dass ich ja keine Medizinerin bin. Bei dem Buch muss ich immer sagen, dass ich keine Historikerin bin.
Ja, ja. Das kenne ich, das
Argument. Ich eigne mir einfach immer von außen so Felder an.
Kenne ich.
Und das ist tatsächlich der Versuch gewesen, weil ich mich auch mit beispielsweise Prozessen von Kanonisierung beschäftigt habe. Wie wird irgendetwas Kanon? Also wie entscheiden wir und wer entscheidet für eine Gesellschaft, welche Geschichten es wert sind, konserviert zu werden? Und damit geht eben sehr viel Einfluss einher. Das kostet, das machen wir uns, also ich als Laie hatte mir das nie so richtig überlegt, wie viel Geld es auch eigentlich kostet, Geschichte zu konservieren und für wen mache ich sie zugänglich und für wen nicht. Und all diese Prozesse, die auch daraus erklärt sich auch das Patriarchat oder das patriarchale System, in dem wir heute leben, einfach über Jahrhunderte hinweg von cis-männlichen Akteuren bestimmt wurde, die natürlich eine Intention hatten. Also beim ersten Buch war ich noch viel mehr gewillt, ja, so eine Art, man hat Frauen oder nicht cis-männliche Personen übersehen und ich habe da nicht so sehr eine Absicht unterstellt und jetzt habe ich mich radikalisiert und denke mir so, wow, okay, es ist ja gar nicht anders möglich, eine Absicht zu hinterstellen, wenn man beispielsweise in Archive geht und sieht, also jetzt, das ist jetzt kein großes Beispiel, weil im Sinne von, das hat jetzt für unseren Alltag wenig Impact, aber wenn wir uns anschauen, dass beispielsweise die Designentwürfe von dem Ehepaar Alto, der Name der Frau, ausrasiert wurde und durch den des Mannes ersetzt wurde, weil das einen größeren finanziellen Anreiz und das quasi das Design wertvoller gemacht hat, dann hat man in a nutshell eigentlich schon die Unsichtbarmachung der Frau und gleichzeitig den monetären Zuwachs der Arbeit, des Wertes des Mannes. Und das ist quasi so ein kleines Beispiel, aber man kann das auf alles eigentlich übertragen. Und
ja, das hat mich beschäftigt. Ne? Wir müssen ja so fair sein und fragen, was leistet denn das Patriarchat? Genau. So, wenn nicht nur, welche Intentionen hat es und wo fühlen wir uns davon unterdrückt, das ist ja auch wichtig, sondern was leistet das? Und ich dachte an den Anfang von Das Leben des Brian, das kennen jetzt nicht mehr alle, die jungen ZuhörerInnen muss man so mitnehmen. Aber da ist ja auch die Frage, so wir emanzipieren uns ja, gegenüber der römischen Herrschaft. Was haben die Römer uns überhaupt gebracht? Und dann sagt er, ja, also Hygiene und Krankenversorgung und den Viadukt. Und so. Also ne, so nach und nach wird ja auch gesehen, was das systematisch in der Welt verändert hat und wo auch Zuschreibungen von das empfinden wir als gut sind. Das ist aber eine nachrangige Frage, finde ich. Also die du stellst, ist ja, wie ist die Welt eingerichtet worden, von wem und welche Machtinteressen standen dahinter? Und ich habe halt weitergedacht und versucht dann Szenarien zu entwickeln, wie das hätte anders laufen können. Mhm. Historisch ist ja auch immer netterweise auch sehr zufällig.
Ist das dann kontrafaktische Geschichte?
Vielleicht. oder auch wie Zukunftsaussichten anders sein könnten. Das heißt, wir müssen die Frage beantworten, was leistet das denn? Mhm. In welcher Weise beantwortet es unsere Bedürfnisse? Und wie kann man die anders beantworten? Oder sind das wirklich unsere Bedürfnisse? Brauchen wir das wirklich so? Muss die Welt so eingerichtet sein? Und wir finden dann andere Antworten, weil so logisch und schnell ist die Antwort immer, ja, ein Matriarchat gibt es ja auch. So. Und dann denke ich, ja, das ist jetzt nicht so viel geworden. Ne? Also irgendwie ja, es ist ein Gegenentwurf, aber ich fände es spannender, wie du es ja auch machst, dahin zu gucken, warum, was, wie eingerichtet ist, welche Machtinteressen dahinter stehen, was die für uns leisten und was wir uns leisten wollen. Mhm. Also wie das aussehen soll.
Genau, und die Frage, die ich aber hatte, ist, weil Rebecca, du ja gesagt hast, du hast dich radikalisiert, das ist absichtsvoll.
Häufig. Nicht immer. Also ich kann auch witzige Beispiele nennen, wenn beispielsweise eine ganze byzantinische Bibliothek abbrennt, nicht dann, klar, könnte es Brandstiftung gewesen sein, aber das, was dann damit verloren gegangen ist und wenn da beispielsweise lauter Schriftrollen von Sappho dann der Nichtigkeit im Feuer übergeben wurden, dann ist das einfach so. Also viel ist auch Zufall. Auch das war interessant irgendwie zu sehen, dass beispielsweise, wenn alle Ovid irgendwie abfeiern und so, dann könnte das auch darauf zurückzuführen sein. Ich sage nicht, dass das so sein muss, aber das ist quasi so eine alternative Geschichte, eine Möglichkeit, dass diese Papyrusrollen beispielsweise so wenig Interesse generiert haben, dass sie nie ausgeliehen wurden, ja, dass sie deswegen überdauert haben und dass die wirklich beliebten Werke, ja, also das, was man jetzt heute Bestseller nennt, bei den Leuten zu Hause waren, die das einander weitergegeben haben und das aber nie wieder zurück in die Bibliothek gefunden hat und damit einfach verschwunden ist für die Welt. Also auch der Zufall spielt natürlich eine große Rolle bei dem, was irgendwie kanonisiert wird. Und gerade bei den Mythen ist es immer so, es sind phasenweise und auch das wirklich immer parallel zu feministischen Bewegungen, werden die wieder ausgegraben und werden einer neuen Deutung unterzogen. Dann wird plötzlich aus Medea eine femme fatale. Und also das sind in der Ursprungsgeschichte, und auch da gab es ja schon immer mehrere Versionen dessen, ne, sind diese Stereotype teilweise überhaupt nicht so klar und in so plakativ, wie wir sie dann später kennengelernt haben, weil das fand sehr viel mythologische Umdeutung in der Romantik statt. Also die Romantik hat sich ganz viel mit diesen Mythen beschäftigt und daraus eben misogyne Mythen gemacht, wo teilweise war die Veranlagung dann schon da. Also das ist jetzt nicht so, als wäre der Stoff, hätte sich nicht dazu angeboten, hier und da. Aber da hat man noch mal ganz andere Register gezogen. Und was ich ganz toll fand, Lili Hölzelhammer, die sich eben mit griechischer Geschichte und so weiter beschäftigt, die meinte dann auch zu mir, ja, jetzt muss ich gucken, ich glaube Euripides? Ich meine, ich bin so
schlecht mit Namen. Ihr könnt es nachlesen.
Ja. den muss man sich so vorstellen, wenn man von Euripides Geschichte lernt, dann ist das so, wie wenn in 2000 Jahren Leute Quentin Tarantino in Glorious Bastards schauen und daran die Geschichte des Zweiten Weltkriegs irgendwie verstehen wollen, ja. Also auch da, natürlich haben Menschen schon immer, das war eigentlich was ich nicht ursprünglich vorhatte, aber das ganze Buch ist eigentlich auch ein Buch über Storytelling und die Macht von Storytelling, weil die gute Geschichte ist die, die sich durchsetzt. Und häufig ist die gute Geschichte aber eben eine patriarchale Kack-Story. So.
Naja, scheint ja was dran zu sein. Es ist viel rezipiert worden von den Menschen, denen es gut tat. Wie verstehst du denn Patriarchat? Ich bin in Vorbereitung nochmal so losgegangen auf mögliche Arbeitsbegriffe und Definitionen und so. Hab schön meinen Zettel vergessen, habe also nur, was ich im Kopf habe. Aber es ist ja ohnehin so, dass diese große Komplexität von diesen Begriffen immer eingehegt werden muss und man gerade für so ein Projekt wie deins ganz bestimmt sowas wie einen Arbeitsbegriff bildet, so wie man drüber redet oder über welchen Teil davon. Was ist dir da besonders wichtig? Wie verstehst du das Patriarchat?
Das Patriarchat ist für mich wirklich ein System der Unterdrückung, in dessen Zentrum der Cis-Mann ist und der davon lebt, klar abzugrenzen und klar Macht und Wertigkeit quasi zu verteilen und alle, die nicht diesem Ideal entsprechen. Und da würde ich mich auch komplett dem intersektionalen Feminismus verschreiben. Also das Patriarchat unterdrückt nicht nur alle nicht cis-männlichen Personen, sondern es ist ein Zahnrad in einem System von Unterdrückungsmechanismen, die auch zurzeit alle Hochkonjunktur haben, also sei es rassistische, antisemitische, sei es ableistische, also wir sehen es ja auch gerade in den USA, wo man sich denkt, ah, okay, erst ging es gegen Transmenschen, dann jetzt geht es gegen Menschen, die auf dem neurodivergenten Spektrum sind, autistische Menschen, und wo hört das auf, wo fängt das an? Und das Patriarchat ist eben eins dieser Unterdrückungstools, die dazu dienen, eben den weißen Cis-Mann im Zentrum unserer Welt und im Zentrum der Macht aufrechtzuhalten. Und es gibt ja auch eine, ich will nicht sagen eine positive, aber eine interessante Lesart der Gegenwart, die quasi besagt, dass all das, was jetzt passiert, auch als Gegenwehr, als patriarchaler Widerstand zu werten ist gegen die Errungenschaften der letzten Jahre. Da ist sicherlich auch was dran, aber wie ich schon sagte, also ich bin überzeugt davon, dass diese Entwicklung, diese on steroids, also alles in so ein Extrem gezogen, in Kombination mit auch diesen ganzen faschistischen Bestrebungen, jetzt nicht so, oh, die armen Männer, die sich in die Ecke gedrängt fühlen, zeigen die Zähne, sondern es ist einfach sehr, sehr viel mehr, was da gerade passiert.
Und das finde ich ganz spannend und ich würde das gerne kurz ergänzen, weil ich weiß, dass du es auch selber so zum einen siehst und benannt hast. Also es ist nicht nur der weiße Cis-Mann, es ist vor allen Dingen der weiße able-bodied Cis-Mann. Also es geht nicht um die Alten oder so, ne? Also ältere Männer, die gebrechlich sind zum Beispiel, sind da ja nicht inkludiert, die werden ja auch benachteiligt.
Genau, SeniorInnen haben auch keine Lobby, also abgesehen von den obersten 0,5%, die vielleicht irgendwelche Vorstände, also nee, klar, also wir sind eine Gesellschaft, die über Diskriminierung quasi so eine Hierarchie aufrecht erhält und klar, SeniorInnen haben keine Lobby.
Ja, spannend daran ist ja, dass auch im feministischen Diskurs schon auch über den Begriff so reichhaltig diskutiert wird und dass manche sogar argumentieren, wir sind eigentlich im Postpatriarchat, weil wir so ein Stück ja jetzt einen reflexiven Zugriff drauf haben, dank solcher Bücher zum Beispiel und dank der feministischen Bemühungen und ein Stück auch diese Strukturen immer wieder aufbrechen im Kleinen. Aber was ich viel spannender daran finde, ist nicht, ob wir uns da befinden oder nicht, sondern warum so vieles davon immer noch so große Wirkmacht entfaltet, selbst wenn es erkannt ist. Und da habe ich einfach, weil ich mich jetzt gerade viel auch mit Bourdieu beschäftige, an den Habitus gedacht. Der Habitus des Patriarchats ist ja sowas wie das Bündel von Einstellungen und Dispositionen und Überzeugungen, das, was du eben gesagt hast, auch Wertzuschreibungen enthält, also nicht nur die reinen Machtstrukturen, wie sie abgebildet sind, sondern auch, was ich ihnen zuschreibe an Wertigkeit. Und da hat Bourdieu ja schon früh in der Forschung in Bezug auf Kolonialismus festgestellt, dass das jenseits der formalen Freiheitsbewegung, auch wenn Algerien sich gegenüber Frankreich zur Selbstständigkeit aufgeschwungen hat, endlich, super lange bleibt. Das ist veränderlich, aber es ist auch gleichzeitig wahnsinnig stabil. Und lebt so in den Handlungen, deswegen fand ich deinen Arbeitstitel so spannend, fort. Es lebt in den Dingen fort, wie sie eingerichtet sind. Und es lebt aber auch in unseren Vorstellungen von Wertigkeit fort. Und daran, was zu ändern, geht vielleicht auch am einfachsten über das Erzählen anderer Mythen oder das Uminterpretieren von bekannten Geschichten.
Ja, und also es ist komplett richtig. Deswegen bin ich ja irgendwie bei der Macht vom Storytelling gelandet. Und was jetzt gerade passiert, also es gibt beispielsweise, habe ich ein Kapitel über HeldInnen geschrieben und die Art und Weise, wie wir bestimmte Menschen auf ein Podest heben und verehren, weil eben auch Leistung extrem patriarchal definiert ist, ne? Wer ist verehrungswürdig? Also das war ja schon Teil des ersten Buchs, als es beispielsweise um Benennung von Straßen und Plätzen im öffentlichen Raum und so weiter geht. Und was ich jetzt, also das ist nicht mehr Teil des Buches, weil ich das erst nachher entdeckt habe über meine Tochter.
Das nächste Buch.
sondern, aber das greift, also sie hat ein Interesse für griechische Mythologie entwickelt, weil sie dachte, ich schreibe ein Buch über griechische Mythologie, weil, also.
Ich kann das gut nachvollziehen.
Und es gibt im Moment, und so viel zur Umdeutung, es gibt im Moment echt, also viel, viel mehr als ich dachte, erscheinen Bücher für Kinder und Jugendliche über griechische Mythologie, die einen feministischen Hintergrund haben, wo griechische Mythen aufgegriffen werden, sei es die Medusa, sei es die Amazonen. Also der Fundus ist ja wirklich tief, die teilweise von HistorikerInnen geschrieben werden und die eine andere Lesart dieser Geschichten irgendwie anbieten. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen einige dieser Bücher auch gelesen und dachte, das ist total toll, weil natürlich ist das so, die Wiege auch unserer westlichen Kultur sind ja auch diese Geschichten, nicht? Und ich finde es irgendwie auch wichtig, da weiterhin, also wenn ich davon spreche, dass wir einen anderen Kanon brauchen, dass wir eine andere Art von Geschichte und Rezeption brauchen, dann spreche ich nicht davon, einfach alles zu roden und von neu anzufangen. Aber diese Umdeutung, die hier auf so eine ganz einfache Weise in Kinder- und Jugendbüchern stattfindet, darin sehe ich halt auch eine große Chance, weil ich fand das toll, dass irgendwie meine Tochter dann mit diesem Buch über Medusa ankam und mir ganz viel erzählt hat und ich dachte, das habe ich noch nie gehört und dann habe ich das irgendwie recherchiert und es basiert tatsächlich auf historisch anderen Versionen, die sich aber da nicht durchgesetzt haben und die auch so ein, ja, ich glaube, dass diese Art von Geschichtsschreibung langsam, aber sicher auch eine Veränderung des Habitus und unseres Selbstverständnisses führen kann und eben auch der Wertigkeit, die wir bestimmten Lebensformen, die wir bestimmten Entwürfen und die wir auch dem zuschreiben wollen, was wir eigentlich als, ja, als würdig und ehrenvoll sehen. Also das ist nur eine kleine Sache, aber da merke ich halt, es passiert was und ich finde es schön.
Kann deine Tochter, entschuldige,
ach so, nee, gar nicht. Ich, wir reden uns ja, wir gucken beide ganz gebannt Rebecca an und deswegen stimmen wir uns nicht ab. Nein, ich wollte nur sagen, ich kann das total gut nachvollziehen mit den griechischen Mythen. Ich habe das hier, glaube ich, schon mal erzählt vor vielen Folgen, aber mein Vater hat uns als Gute-Nacht-Geschichten griechische Mythen vorgelesen oder vorgespielt vielmehr. Wow. Ja, mein Vater hat immer alles zu einer Theaterszene gebaut. Und er hat aber, glaube ich, intuitiv ausgesucht für uns, ne, weil er zwei Töchter hatte, dass er eben die Frauengeschichten erzählt. Das heißt, ich bin mit den Amazonen aufgewachsen, mit Athene als Kriegsgöttin, mit der schlauen Ariadne, die den blöden Helden durchs Labyrinth führt und so. Das heißt, im Prinzip habe ich da meine erste feministische Lektion gelernt in diesen Mythen. Und ich finde das super spannend, weil mich das wirklich sehr geprägt hat. Also mich hat das geprägt in meinem Bild von dem, was Frauen leisten können oder auch Mädchen leisten können. Ich glaube nicht, dass mein Vater das beabsichtigt hat, aber vielleicht ja doch. Ja, an der Stelle dann Dankeschön. Aber ich fand das spannend zu sagen, in der griechischen Mythologie gibt es diese Vorbildfrauen halt.
Wir hatten ja auch eine Folge über Heroismus und haben uns angeguckt, wie Disney-Prinzessinnen umerzählt werden und all diese Dinge. Ich wollte dich ganz konkret fragen, kann deine Tochter gut aushalten, dass es alternative Geschichten zu einem Mythos gibt? Ich habe nämlich viel mit Kindern zu tun und die hassen das. Ja. Egal, die finden das total scheiße. Die wollen wissen, wie war das denn jetzt? Die wollen nicht 12 Versionen der gleichen Geschichte. Das macht die wahnsinnig.
Ja, also das haben wir schon früh gemacht, weil ich tatsächlich diese deutschen klassischen Märchen immer eher in so einer kommentierten Version gebracht
haben. Das ist schwer,
habe.
Die einfach nur und vorzulesen, oder?
Das ist eigentlich unmöglich, aber doch, ich glaube, so eine Ambiguitätstoleranz muss man auch als Kind dann entwickeln und vor allen Dingen, wenn man sich klar macht, das sind ja ausgedachte Geschichten und dann haben da mehrere Menschen und eigentlich ist das eine super wichtige Version, sich zu überlegen, dass Geschichte quasi abertausende AutorInnen hat und das, was kleben bleibt, ist nicht unbedingt das, was am wahrscheinlichsten war, sondern das, was wir in dem Moment als Gesellschaft irgendwie sexy fanden und deswegen weitererzählt haben. Und also ich verstehe den Ursprung deiner Frage total, weil mich das bis heute auch fuchst. Also ich will auch gerne wissen, wie war das denn eigentlich? Und zum Beispiel gibt es in der aktuellen Black Mirror Staffel, die jetzt nur so semi ist, aber es gibt eine Folge, die zwei verschiedene Versionen einer Folge und auf gut Glück, man konnte nicht entscheiden, sondern hat man entweder das eine oder das andere geschaut und dann waren auch die Diskussionen im Internet, aber welche ist denn jetzt die richtige Folge? Und ich denke, Leute, das ist ein fiktives Werk, so lebt damit, dass es, und da gibt es halt nur zwei Versionen und wenn man sich dann anschaut, okay, in der griechischen Mythologie gibt es dann hunderte Versionen dessen und aber auch da ist ja die eigentlich interessante Frage nicht die, was war denn wirklich, sondern die, welche Version erfüllt welche Funktion für den Autor oder die Autorin und dann auch für das Publikum.
Aus der Perspektive der Wissenschaft ist das einfach was, woran ich mich auch abarbeite, auch als Dozentin, ne? Dass Studierende wissen wollen, was denn jetzt richtig war oder ist. Das finde ich ja auch gut, das möchte ich denen nicht nehmen, diesen Drive, das rauszufinden, den sollen die bitte behalten. Dann gepaart eben mit Toleranz für mehrere Versionen, die wahr sein könnten und die zu erzählen wert ist. Aber ich arbeite mich da immer auch ein Stück dran ab und nähere mich dann so ex negativo. Ich sage dann immer, dann versuchen wir doch mal ein paar Lesarten und kriegen raus, welche wahrscheinlicher sind, so hermeneutisch, ne, welche naheliegend sind und schon, wie du gesagt hast, im Material so drin sind. Und dann gibt's aber auch Versionen, die sind hoch unwahrscheinlich. Also da muss man sagen, da muss man schon sehr viel Interpretationsarbeit leisten, um das so und so zu lesen. Das war wahrscheinlich schon etwas anders. Und das hilft meistens. Also diese Abgrenzung zu sagen, das ist eine wahrscheinliche Lesart und das ist eine unwahrscheinliche. Und da nähert man sich so konzentrisch sozusagen und kommt dann vielleicht nicht auf einen Punkt, aber kommt auf etwas, womit man ganz gut leben kann, nämlich, dass es mehrere Versionen gibt, aber nicht unendlich viele. Ich habe beim Gucken dieses Barbie-Films dran gedacht, als Ken so das Patriarchat entdeckt und dann rausfindet, dass es nichts mit Pferden zu tun hat. Er hat halt so einen Arbeitsbegriff vom Patriarchat. Geil, dann kriege ich auch mal das Pferd, oder?
Das ist so, wie als ich mich versehentlich für Feministik angemeldet habe, weil ich schlecht gelesen habe und dachte, das sei Feminismus und dann festgestellt habe, dass Feministik auch gar nichts weder mit dem Fennec noch mit Feminismus zu tun hat. Aber das, was du gesagt hast, das ist ja eigentlich ein zutiefst menschliches Bedürfnis, was ja, uns, glaube ich, alle auch eint. Und ja, gleichzeitig ist es aber auch, das muss man sich klar machen, das Einfallstor für die Propaganda-Erzählung.
Ja, klar.
Weil,
deswegen, ja, ja.
Also auch ein total harmloses Beispiel eigentlich, aber ich kann mich da stundenlang drüber aufregen, ist der Erfolg dieser Buchserie für kleine Kinder, das heißt irgendwie Little People, Big Dreams oder so, wo buchstäblich Biografien so sehr verflacht sind.
So Maria Montessori auf einer Seite.
Ja, genau. Also das und also dieses einerseits haben wir anscheinend ein gesellschaftliches Bedürfnis nach HeldInnen. Andererseits müssen die so eindeutig sein, dass sie auf 10 Seiten erklärt werden, erzählt werden können. Und das, was ich daran wirklich hasse, ist, dass da klar, menschliche Biografien sind super messy und man muss auch kleine, also es ist ja wirklich für sehr, sehr kleine Kinder geschrieben, nicht unbedingt mit allen Grausamkeiten des menschlichen Daseins konfrontieren. Aber man muss nicht ein Little People, Big Dreams über Pablo Picasso machen oder Coco Chanel, ja, oder der ist noch super, Mutter Teresa. Also das sind einfach Erzählungen, die so messy sind, ja, die so kompliziert sind, dass sie einfach auch nicht zum Heldinnentum irgendwie taugen und deswegen meiner Meinung nach auch keinerlei Berechtigung haben, für kleine Kinder erzählt zu werden. Das finde ich fürchterlich.
Aber an der Stelle möchte ich nochmal eine Lanze brechen für die griechische Mythologie, auch wenn die patriarchal.
nein, aber ist was. An sich divers.
Genau, ja, die ist an sich divers, aber sie ist halt auch divers in der Emotion. Also die sind ja gar nicht alle nur gut. Ne? Es gibt wütende Götter, es gibt aggressive Götter, es gibt leidende Götter.
Total
also die
können
sich, ja, die können sich gegenseitig bestrafen, die sind rachsüchtig und so. Das ist eine, also das fand ich immer viel spannender als die eine Erzählung von diesem guten Gott, der alles verzeiht und so, der ganz weit weg ist vom Menschen und vom Menschsein. Und die griechische Mythologie ist eigentlich, sind überhöhte Menschen, aber es sind am Ende Menschen und die machen halt auch Fehler und rauben Europa
Chaos
und
geschaut?
Also ein Kram. Nee.
Ach, das ist
Also täglich, aber nicht.
Ja, ja. Nee, es ist,
im Internet.
Ich habe ja wenig geschaut in letzter Zeit, was mich komplett begeistert hat, aber Chaos auf Netflix mit Jeff Goldblum als Göttervater Zeus ist wirklich großes Kino und zeigt eben diese, die ganze Problematik des menschlichen Daseins. Und was du gerade erzählt hast, fand ich interessant rauszufinden, dass ganz viel von der Eindeutigkeit des Heldentums in der deutschen Übersetzung stattgefunden hat, in der englischen Übersetzung stattgefunden hat. Das heißt, die Menschen, die das übersetzt haben, haben selbst dieses Messi-Sein des Heldens nicht ausgehalten und haben den Ecken und Kanten geglättet, damit es einfach sowas, ja eigentlich aus meiner Sicht Belangloseres, aber wahrscheinlich aus ihrer Sicht etwas Universelleres oder Aspirativeres bekommt. Das ist aber nicht im Original so zu finden.
Die Gebrüder Grimm sind ja auch entbrutalisiert worden, auch wenn sie so noch brutal genug sind. Aber die, ich glaube, diese Erzählungen, die die Gebrüder Grimm ja auch nur eingesammelt haben, waren in ihrem Ursprung ja deutlich brutaler.
Die monotheistischen Erzählungen sind ja auch nicht so einfach. Es ist ja nicht einfach der liebende Gott, der alles gut macht.
Da kommt drauf an, wo man anfängt.
Ja, genau. Also der Grad an Komplexität wächst ja auch mit dem Grad der Beschäftigung mit einem Gegenstand. Das beruhigt mich sehr. Ich habe so einen schlimmen Hass auf Conny. Ich
ja,
die Little People.
Teil
aber das ist, ach Gott, Conny. Aber das ist eben auch vielleicht ein Zugeständnis, was man mit dem Grad der Komplexität, den man selbst so meint, erreicht zu haben und der immer noch hoch unterkomplex ist in meinem Fall, auch zugestehen muss, dass manches einfach anfangen muss. Also, dass wir einfache Geschichten zugestehen müssen, dass wir diese Frage nach, was ist denn jetzt wahr und was ist unwahr, auch nicht beantworten können mit, das ist alles sehr relativ. Ich versuche das, aber das funktioniert nicht gut, sondern manchmal muss man so Schneisen legen, ist mein Gefühl. Und dann kann man anbieten, guck mal, da gibt es aber auch Umwege und Abwege, das ist nicht die einzige Schneise. Es gibt ganz viele Wege, auf denen man sich so nähern kann und dann wächst das vielleicht auch, dass man das aushalten kann, dass es so viel Verschiedenes gibt. Du hast ja angefangen in dem Buch mit der Pandora, ne? Das ist das, was ich schon lesen konnte in der Leseprobe. Und Das ist ja zum Beispiel was, das man auf ganz viele verschiedene Weisen lesen könnte. Die kann natürlich das doofe Weib sein, dass es Unglück über die Welt gebracht hat.
Die hat nur die Box aufgemacht, das Unglück war da schon drin.
Ja, und dann war das ja auch gar keine Box. Und dann kann man das irgendwie sexualtheoretisch lesen, wenn man das denn möchte. Oder man kann mal fragen, was ist denn eigentlich das Ende der Geschichte? Das ist ja vielleicht das eigene Verhängnis. Also in meinem Empfinden, dass da am Schluss noch die Hoffnung rauskommt. Ach, verdammt.
Jetzt hast du mal das ganze Buch gespoilert.
Entschuldige.
Aber den Mythos kennen doch alle schon.
Was? Den Mythos kennen doch hoffentlich Menschen. Und dann gibt es diese Schmuckserie, weißt du, so Pandora-Schmuck, wo man sich immer so einzelnes Zeug an das Ding hängt. Und da habe ich mich gefragt, oh Gott, aus wie vielen Richtungen greifen wir zu auf das, einen Mythos?
Das war auch beispielsweise ein anderer Arbeitstitel, als eigentlich wollte ich das gerne als Titel, bevor ich den gefunden habe, war Unboxing Pandora, weil ich das wie so ein Unboxing-Video…
Hätten wir doch ein Video machen
welche,
sollen.
Welche Zutaten, genau. Und dann wurde mir einfach gesagt, Rebecca, du denkst um zu viele Ecken rum, das wird nicht funktionieren.
Ich hätte mitgedacht.
Ja, aber es gibt tatsächlich, ich habe keine Ahnung, ob sie was taugt, eine Graphic Novel, die so heißt.
Ich wollte gerade sagen, mir kommt der Titel irgendwie bekannt vor, aber
es würde mich
ist auch ein Meme.
Weil, ja?
Ja. Also dieses Unboxing per Pandora, welcome to my show, und dann ist so ganz suffisant, so wird dann so eine Box geöffnet, wenn das kommt immer als Meme, wenn irgendwie.
Ach so, nee, Unboxing.
Ja, ja.
Ja, gut, Unboxing ist ja.
Ja, aber Pandora
ein
macht das
Genre.
Unboxing.
Ach so,
ja, ja.
Pandora macht das Unboxing. Ah, okay. Ja, siehst du. eigentlich bin ich jetzt auch froh, dass ich es nicht so genannt habe, weil es ist schon offensichtlich ein bisschen abgeschmackt. Aber Also ich habe so absurde Beispiele dafür gefunden, weil diese, offensichtlich ist unsere Faszination mit der griechischen Mythologie ungebremst und jetzt gerade auch immer in, wir leben ja in einer Zeit, wo man sich so retrofuturistisch gibt, ne? Also es gibt, Ula, ein großes Bedürfnis nach einer irgendwie diffusen Vergangenheit, die es so nie gegeben hat, die aber in der Zukunft liegen soll. Mhm. Und das ist auch immer so, da sollten die Alarmsignale innerlich angehen, weil auch das ist wiederkehrend. Dann schaut man, was denn eigentlich so die Wiege unserer Zivilisation ist und interpretiert diese Mythen dann wieder neu für den Zweck. Also wahrscheinlich werden demnächst auch nochmal irgendwie so die Ilias mit faschistischen Untertönen anstatt irgendwie eine Migrationsgeschichte erzählt oder sowas. Mhm. Ja, also.
Ja, 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 es ist ja gerade vieles möglich. Jetzt, weil, wo wir gerade beim Titel sind, ich finde das ganz passend, weil du es ja genannt hast, Witches, Bitches, It Girls. So, ich weiß gar nicht, ob wir gerade noch It-Girls, ob das noch ein Begriff ist für die aktuellen Frauen. Ich kenne It-Girls eher so oft aus den 90ern, aber vielleicht habe ich irgendwann auch in den 90ern, 2000ern aufgehört, Frauenmagazine zu lesen, in denen die vorkommen. Aber warum hast du diese drei ausgewählt? Also mal davon abgesehen, dass es wirklich toll aussieht auf dem Cover und Itches am Ende noch ein bisschen besser gepasst hat, aber ja keine Frauenfigur ist.
Nee, aber der Juckreiz, den spüren wir ja alle, der ist ja universell.
Ja.
Das ist also ganz interessant, weil ich hatte den Titel und erst danach ist mir klar geworden, die Gemeinsamkeit dieser drei Begriffe oder dieser drei Kategorien, die eigentlich alle Außenzuschreibungen sind für weibliche Stereotype, die dazu benutzt wurden, weiblich gelesene Personen durch unterschiedliche Jahrhunderte hinweg zu stigmatisieren und an irgendeine Form von entweder an den Rand der Gesellschaft zu schieben oder so zu stigmatisieren, dass es, also als Schreckgespenst zu inszenieren, ne? Also bei der, in
das It-Girl auch.
Ja, weil das It-Girl ist ganz interessant, also Nora hat es gerade gesagt, Ende der 90er, Anfang der 2000er waren das Frauen, über die sich die Gesellschaft so sehr das Maul zerfetzt hat und die so sehr, also einerseits waren die wunderschön und durch ihren Luxus und ihren Reichtum begehrenswert, aber auch zutiefst lächerliche Kreaturen, über die man sich einfach,
auch, ne?
Ja, und man hat, das ist auch da sind wir wieder bei der patriarchalen Definition von Leistung. Man hat gesagt, das sind Frauen, die prominent sind, weil sie prominent sind, als hätten sie kein eigenes Zutun dafür gehabt, als sei Entertainment an sich keine Leistung und als sei das, was sie uns geboten haben, was wir, wovon wir nicht genug kriegen konnten, als sei das weder Arbeit noch hätte das irgendeinen Wert. Und was irgendwie an den It-Girls interessant ist, ist, dass Ich finde, also heute sind wir da so ein bisschen reflektierter, auch dank der sozialen Medien und der vielen Menschen, die da auch kostenlose Bildungsarbeit machen. Aber dass diese Form von, diese Frauen, die, also jetzt beispielsweise Nicole Richie, Paris Hilton, aber auch Frauen, die eindeutig irgendwie eindeutigere zu identifizierende Leistung erbracht haben, wie Britney Spears, die einfach eine großartige Sängerin ist, oder Christina Aguilera und Lindsay Lohan als Schauspielerin und so, die wurden alle in einen Topf geschmissen und dann irgendwie für wertlos erklärt. Und uns, es war halt völlig okay, sich über sie so lustig zu machen und sie zu verachten. Und das hat sich heute geändert. Und da, genau wie bei den beiden anderen Begriffen, ist es so, dass heute beispielsweise Jovana Reisinger augenzwinkernd sich selbst, deutsche Autorin, und sich selbst.
Rita schrumpft gerade in ihrem Sitz zusammen, aber ich wusste es auch nicht sofort.
Das ist, ist eine Freundin von mir, aber die Presse schreibt über sie, weil sie gerne in, also sie hat zum Beispiel Abhandlungen über Luxus und so weiter geschrieben und ist Freundin der großen Inszenierung, taucht gerne mal im Ballkleid irgendwo auf mit krass langen Fingernägeln und so, quasi diesen ganzen immer noch gesellschaftlich von oben herab so Naserümpfen verursachenden weiblich gelesenen Kitsch.
Ich sag ja Habitus.
Auf, genau. Mhm. Aber sie hat sich den Begriff des It-Girls wieder so reappropriated. Und das ist genau das, was auch mit der Bitch stattgefunden haben, als das plötzlich dann so eine Selbstbezeichnung wurde für die Madonna. Sexuell freizügige Frau, die sich nicht um Moral schert, sondern deren Lust auch Zentrum mit ihrer Identität ist. Und bei den Witches sowieso, die dann in der zweiten Feministin Welle quasi wiederentdeckt wurden von Feministinnen und als Tool auch oder als Vehikel für politischen Aktivismus gedient haben. Und das alles entwickelt sich halt immer weiter, und im Moment haben wir beispielsweise Witch Talk ist riesig groß, Witches of Insta ist riesig groß, und darunter
aber… Wobei das mitunter auch echt so ein bisschen gefährlich abdriftet,
ja,
ins Esoterische.
Ja, das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte. Da sind wir wieder bei so einem binären Geschlechterverhältnis. Entfessle die Kraft deiner Joni und all diese Dinge, da hat man schon wieder die Kurve nicht gekriegt, und dann ist man wieder tatsächlich bei anschlussfähig für rechts und ja
für faschistische und menschenfeindliches Gedankengut. Was ich zu den It-Girls noch, It-Girls gerne noch ergänzen würde, ist, dass ich spannend finde, dass sie ja wirklich auch ihre sexuelle Verfügbarkeit, also sie waren ja auch immer so ein bisschen Schlampen, die sich in Männerdomänen rumtreiben, um da Männer abzugreifen. Gleichzeitig ist da aber nie oder wenig reflektiert worden, dass sie eigentlich selber Macht hatten und Geld. Also ne, Paris Hilton zum Beispiel musste sich ja nicht einen reichen Mann angeln. Das war ja völlig unerheblich für sie.
Gut, weil sie ein Nepo-Baby ist, mit der Macht ist es ein bisschen
was?
So… Ein Nepo-Baby, ja, also Paris Hilton kommt halt einfach aus dieser Hotel-Dynastie.
Reiche
Erbin. Und ist deswegen reicht. Und mit der
ich
Macht
wusste nicht,
ist
dass
so,
Nepo-Baby das der
ich
Begriff
Ich habe das jetzt
auf dem
Freestyle aus Nepotismus
Ach so, okay.
abgeleitet,
nee,
oder?
Entschuldigung. Das ist ein feststehender soziologischer Begriff.
Ich bin Sportjournalistin.
Nein, sorry. Das ist totaler Quatsch. Das ist so in meiner Bubble, weil auch da ist es natürlich immer sehr wohlfrei und easy, sich über sogenannte Nepo-Babys lustig zu machen und ihnen jegliche eigene Leistung abzusprechen. Wobei auch im Sinne von Bourdieu ist es natürlich wichtig, sich anzuschauen, mit welchen Kapitalen werden eigentlich Menschen irgendwie ausgestattet und welche Wechselwirkungen haben die. Aber das war gar nicht das, worauf ich hinaus wollte, sondern du hast gerade gesagt, die It-Girls hätten Macht. Das ist so einfach nicht zu sagen, weil
oder
sie hatten keinerlei Macht über die eigene Erzählung,
genau,
sondern
ja.
Das war die Tabloid Press, das waren die ganzen In-Touches, das waren diese Perez Hilton, ich weiß nicht, ob euch was sagt,
den kenn ich noch.
So ein queerer Typ, der wirklich so giftig gegen all diese jungen Frauen gespeit hat und die eigene Erzählung als, oder die Macht über die eigene Erzählung hat man eigentlich bei den It-Girls tatsächlich erst mit den Kardashians gesehen, die auch aus diesen It-Girl-Sphären kam, die aber durch die sozialen Medien sehr schnell gemerkt haben, dass sie das nun selbst in der Hand haben, was die davor nicht in der Hand halten. Also Britney Spears hatte ihre ganze Karriere über sehr wenig macht über ihre eigene Erzählung. Mhm. Das waren andere, die sie erzählt haben und auch zu ihrem eigenen enormen Nachteil, ne? So 30 Jahre unter Vormundschaft ihres Vaters, was für ein Horror. Und genauso ist es auch, also nicht genauso, aber ähnlich auch bei Lindsay Lohan und so. Also Macht ist erst etwas, was durch die Macht das eigene Narrativ irgendwie bestimmen zu können. Und das haben natürlich alle Kardashians perfektioniert. Und damit übrigens auch, also die sind Hyperkapitalistinnen, ne? Da ist nichts irgendwie feministisch dran. Aber interessant finde ich, dass sie damit ein Stück weit patriarchale Leistungskriterien enthebelt haben, weil die mit sich selbst das neu definiert haben. Mhm.
Also, wobei wir halt in den, ne, mit den Paris Hiltons und Britney Spears und so sind wir in den 90ern, 2000ern. Da gibt es ja überhaupt eine andere Erzählung auch von Frauen, als sie jetzt sind und so. Ich meinte mit Macht nur, sie hatten halt, also die waren jetzt nicht darauf angewiesen, reiche Männer zu heiraten. Das ist ja so was, womit dann auch immer gespielt wurde. Ne? Warum
das
sind
Fußballer-Frauen-Argument?
Ja, so ein bisschen. Ne? Und die, also ich würde denen schon zutrauen, dass sie ein eigenes Machtstreben hatten. Zumindest würde ich ihnen nicht absprechen. Und das, was die Medien gemacht haben, haben sie ja für sich benutzt. Aber das ist dann eben das Phänomen des Pick-me-Girls. Also, ne, wenn ich es schon nicht in der Hand habe, dann benutze ich es wenigstens für mich, weil sie mitunter ja auch diese Bilder und dieses Entertainment geliefert haben, diese Aufmerksamkeit dadurch auch aufrechterhalten haben. Die haben sich jetzt nicht zurückgezogen oder gesagt, nee, wir wollen das nicht, sondern
aber doch, also, teilweise dann auch schon. Aber also
ich habe es jetzt auch nicht so intensiv verfolgt. Ich sage nur das, was ich aus meiner Perspektive mitbekommen habe oder auch behalten habe, weil It Girls jetzt auch nicht mein Special Interest war.
Nein, aber was du jetzt sagst, konnten die sich zurückziehen? Du sagst teilweise schon. Ich glaube, dass das ein Machtfaktor ist, den wir oft nicht gut beforschen können, weil es dann eben nicht mehr sichtbar ist, ob du nicht nur deine eigene Geschichte erzählen kannst, sondern ob du dich zurückziehen kannst aus dem Diskurs. Mhm. Oder andere Diskursräume besetzen, ob du die Öffentlichkeit aufkündigen kannst und Privatmensch sein und damit kein Machtverlust einhergeht. Und das ist etwas, das ist mir da insgesamt sehr unheimlich, ne? Dass du nur existierst, wenn die Öffentlichkeitswirksamkeit da ist, die Reichweite da ist und dass das aufhört, sobald du dich dem entziehst.
Das ist ja das Kreuz, das alle Influencer haben.
Genau, also. Ja. Genau, deswegen wäre das auch echt nicht mein Job. Aber das ist ja die Frage, ne? Wie ist Verfügbarkeit auch wahrnehmbar, wenn sie nicht öffentlich inszeniert wird? Und das kann man natürlich nicht abbilden, die Mythen, da kannst du auch nur die nacherzählen und uminterpretieren, wie du gesagt hast, die verbrannt sind in den Bibliotheken, kann man nicht nacherzählen, das ist so ein bisschen die Krux. Aber das finde ich immer eine spannende Frage, wie Macht auch damit zusammenhängt, sich zu entziehen, etwas nicht zu tun, etwas Abseitiges zu tun, sich zum Patriarchat zu verhalten, indem man nicht aktiv kämpft oder andere Entwürfe macht, sondern so seitwärts dazu lebt. Und das sind auch spannende Biografien, aber die sind schwer zu erzählen.
Ja, ich fand den gegenderten Gesichtspunkt vom gesellschaftlichen Anspruch auf Verfügbarkeit auch ganz interessant. Mhm. Also das ist auch Teil des Buches, weil wir alle mehr oder weniger Verständnis dafür haben, wenn sich beispielsweise ein männlicher Profisportler irgendwann zurückzieht und in die Privatsphäre und man dann nicht mehr von ihm sieht oder hört. Aber bei Frauen ist es deutlich schwieriger. Und auch der Anspruch beispielsweise der eigenen Fans auf Nettigkeiten, auf Austausch, auf Verfügbarkeit, sei es für ein Selfie, sei es für, also sehr viel höher ist tatsächlich bei weiblich gelesenen Personen als bei männlich gelesenen Personen. Und woher kommt das? All diese Dinge.
Weil daran auch Macht liegt, ne? Genau. Sich zurückziehen zu dürfen und dann nicht psychologisiert zu werden, zu sagen, ach Gott, die hat bestimmt Depressionen, deswegen.
Ja, und du hast und gleichzeitig dieser Anspruch, die ist so weit oben, dann schuldet sie uns das auch, weil nicht die eigene Leistung, die weibliche Person dahin befördert hat, sondern das Wohlwollen von der Gesellschaft, die es zugelassen hat. Also das ist jetzt überspitzt ausgedrückt, aber so ein bisschen ist das, was mitschwingt.
Ja, verstehe ich gut.
Verstehe ich auch gut. So, und falls ihr jetzt denkt, ihr habt in dieser einen Stunde schon alles aus diesem Buch erfahren, kann ich sagen,
wir haben gar nicht über Wrestling gesprochen.
Ja, leider.
Das machen wir dann.
Ich recherchiere gleich auch noch über Frauenboxen. Genau, der Rest muss halt nachlesen. Also von daher, es ist noch viel Inhalt drin zu haben. Ihr könnt noch ganz viele Sachen lesen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, das zu lesen und freue mich auch, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ist das der erste Podcast, in dem
Dank.
Du über dein Buch sprechen konntest?
Boah, Nora baut sich jetzt gerade so auf. Ich traue mich gar nicht gerne zu sagen, so
nein. Es ist voll okay. Wir highlighten dich trotzdem. Ich habe extra nur Literaturangaben ausgesucht, die in alphabetischer Reihenfolge hinter dir kommen.
Oh.
Ganz oben stehen.
Habe ich ein Glück, dass mein Nachname mit E anfängt.
Ja, das wäre mit W echt. Frau Wendler wäre schwierig geworden.
Nein, aber ich habe tatsächlich im Sinne der Verfügbarkeit und so weiter entschieden, dass ich nur bei Freundinnen quasi im Podcast auf, weil ich ansonsten, ich kann nicht mehr und ich bin jetzt nicht das It-Girl, wo die Gesellschaft den Anspruch hat, dass ich ständig verfügbar sein muss, aber ich versuche das, also ich mache jetzt noch meinen eigenen und dann ist das auch einfach, ist es auch gut so. Dann sollen die Leute
zu den Lesungen kommen,
anhören, genau, zu den Lesungen kommen und das Buch kaufen und ich muss auch nicht alles immer überall zerreden. So.
Das stimmt, aber ich finde es tatsächlich auch gut, deine Lesungen zu besuchen. Ich war ja jetzt mittlerweile auch schon bei 1, 2, 3 und nein, ich finde die immer unfassbar unterhaltsam. Also das sind ja ernste Themen eigentlich und das Schöne ist ja, dass du es schaffst, sie in einer Art und Weise zu vermitteln, dass man immer wieder auch lachen muss, also
danke,
weil
Nora.
Es so absurd ist und ich finde, das macht es einfach leicht, sich mit den Themen zu beschäftigen.
Das ist klar.
Das ist eine Kunst.
Das ist klar.
Ja,
so, der Sack ist zu, narrativ.
So, dann Rita.
Ich empfehle sehr das Buch von Rebecca Entler. Es heißt Witches, Bitches, It Girls, wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen und erscheint nächste Woche. Also dann wisst ihr jetzt auch ungefähr, wann wir.
Ja, in der Hoffnung, dass ich es schaffe, am Wochenende diesen Podcast auf die Plattform zu heben. Aber
und
ja.
Ich habe noch ein bisschen Sachen dazu gelesen gehabt, die mehr oder minder vorkamen. Zum Beispiel den Artikel von Ute Gerhardt, der Patriarchat, Patriarchalismus heißt, Kampfparole und analytisches Konzept. Ein Artikel von Friederike Kuster, Leben wir schon im Postpatriarchat?
We wish.
Es hängt ja da noch drin. Ne? Das ist wie mit der Postmoderne, die ist auch irgendwie noch modern. Rosemary Redford Ruther, Patriarchy. Ich nenne gleich auch die Sammelbände, oder es reicht eigentlich, wenn man das nachlesen kann. Ne?
Ja.
Johanna Wader, Die Entdeckung des Patriarchats, das ist im Fluter, das ist ein Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung, das kann man sich für immer sonst schicken lassen. Und weil ich auch das Thema Gewalt gegen Frauen in physischer Art wichtig finde, habe ich noch einen Roman empfohlen, nämlich Katharina Winkler, Blauschmuck.
Da habe ich erst überlegt, was ist Blauschmuck?
Blauschmuck. Ja, wenn man länger drüber nachdenkt, fällt es einem leider unmittelbar ein, was das wohl sein könnte. Also die Sammelbände sind das Handbuch für interdisziplinäre Geschlechterforschung. Das kann man, glaube ich, grundsätzlich empfehlen. Dann ein Band von Barbara Rentdorf und anderen Geschlechterverwirrungen, was wir wissen, was wir glauben und was nicht stimmt. Also zu dieser Frage, manchmal stimmt auch mal was nicht. Und Patriarchy ist aus der Encyclopedia of Sex and Gender. So.
Dankeschön. Weil wir an dieser Stelle immer sagen, wo man uns erreicht, würde ich dir den Vortritt lassen, Rebecca. Wenn jemand mit dir in Austausch treten möchte, wie könnten Menschen dich erreichen? Möchtest du überhaupt erreicht werden?
Tatsächlich eher nicht. Also ich empfinde, also ich bin ja auf Social Media, aber ich empfinde das als Tool zum Diskutieren ist das für mich total ungeeignet. Deswegen, ich promote relativ hemmungslos meine Sachen, habe ich gelernt, meine Scham zu überwinden. Aber abgesehen davon bin ich total langweilig auf Social Media unterwegs. Deswegen erwartet da nicht zu viel. Aber man kann mir auf Blue Sky folgen und auf Instagram. Und natürlich, ich promote jetzt mal meinen Podcast, aber auch da möchte ich mich ungern austauschen. Also,
man möge zu deinen Lesungen
mit der
gehen.
Großartigen Annika Brockschmidt zusammen mache ich Feminist Shelf Control.
Genau, das könnt ihr auch bei Instagram euch abonnieren, dann könnt ihr damit kriegen, worüber gesprochen wird und das ein oder andere Meme wird geteilt. Ja. Ich finde auch das immer sehr unterhaltsam. Und uns könnt ihr erreichen unter rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de, wenn wir vergessen zu antworten. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade noch eine Mail offen habe. Wir versuchen zu antworten.
Ich habe 203 offen, aber das
ja,
ist so
alle
insgesamt.
Von Was denkst du denn?
Nee.
Also wenn wir vergessen, euch zu antworten und ihr habt noch eine Frage offen, sagt gerne nochmal Bescheid. Ansonsten findet ihr mich auch auf Blue Sky unter @FrauNora und ihr findet uns auf Mastodon unter wasdenkstdudenn@podcasts.social sind wir da zu erreichen.
Griffig.
Wir haben, ja, so ist es eben bei Mastodon. Dann haben wir noch eine Website, www.wasdenkstdudenn.de. Da gibt es einen Link zu Steady. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns da unterstützen mit einem monatlichen Beitrag von 1 Euro. Mehr haben wir, wollten wir einfach nicht. Ihr könnt auch ein Jahresabo abschließen. Das macht das Ganze einfacher. Dann müsst ihr nicht monatlich überweisen. Ihr wisst ja diese Überweisungskosten und so. Also, oder ihr, falls ihr vergessen habt, das zu kündigen, ich sag's gerne auch wieder, ne, falls ihr da noch ein Abo habt und ihr wollt eigentlich gar nicht mehr zahlen, kündigt dieses Abo, wenn das für euch zu viel ist. Ansonsten danke, danke für dieses fantastische Gespräch. Ich freue mich wiederholt auf dieses Buch und
danke. Ja, ich danke euch beiden. Das war sehr kurzweilig und vergnüglich.
Sehr schön. Bis zum nächsten Buch.
Ja, also in so 3-4 Jahren dann vielleicht.
Vielleicht auch schon früher.
Tschüss.